herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wollen uns Zeit nehmen und auch die Möglichkeit lassen, dass Gott vielleicht heute in unser Herz spricht, dass er konkrete Anweisungen gibt. Und dafür würde ich noch ganz kurz beten. Und lieber Vater, das ist jetzt unser Wunsch, den wir haben, dass du in unser Leben sprichst, hineinsprichst. Nicht ich soll im Vordergrund stehen, du sollst im Vordergrund stehen. Amen. Wir als Hauptamtliche haben ja oftmals so eine große Not, so zu Ostern, Weihnachten und den großen Kirchenfesten, nämlich die, dass sich das eigentlich jedes Jahr wiederholt. Und jedes Jahr haben wir dasselbe Thema. Und dann fragt man sich so als Prediger oder als Jugendreferent, naja, jetzt doch schon wieder. Das habe ich doch schon mal gesagt. Und was soll ich überhaupt noch nehmen? Wie viele Weihnachtspredigten habe ich überhaupt noch? Wie viele Osterpredigten? Und ich habe mir vor einiger Zeit etwas angewöhnt, dass ich genau zu diesen Festen quasi versuche, die Weihnachtsbotschaft von hinten zu erklären, also aus einer anderen Perspektive. Und ich merke dadurch immer wieder neu, Mensch, das ist ganz wertvoll und es ist gar nicht so langweilig und das wiederholt sich eigentlich gar nicht so oft, wenn man genauer hinschaut und sich wirklich auch die Mühe gibt, jedes Jahr doch einen neuen Aspekt zu finden. Und ich habe einen Text mitgebracht, der passt natürlich auch zu Weihnachten, aber wird zu Weihnachten eigentlich überhaupt nicht gelesen. Wer die Bibel dabei hat, Lukas 5, Verse 12 und 13. Eigentlich ein sehr untypischer Text, der in dieser Zeit selten bis gar nicht gelesen wird. Nämlich, ein Leprakranker wird geheilt. Dort steht, in einer der Städte traf Jesus einen Mann, dessen Körper von Lepra zerfressen war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, sei gesund. Da war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Kein klassischer Weihnachtstext. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Ich würde gerne an ein paar Punkten einfach mal ein paar Blickweisen aufweisen. Und ich denke, Sie werden merken, was es dann mit Weihnachten und mit der Botschaft von Weihnachten zu tun hat. Die Sibylle sagte schon, ich bin von Haus aus Sozialpädagoge. Und während meines Studiums war mir eigentlich vorneweg klar, es gibt zwei Dinge, die ich niemals machen will. Niemals. Das eine war die Arbeit unter Drogenabhängigen und das andere war die Arbeit unter Obdachlosen. Ich bin Frankfurter, das kannte ich. Wenn man durch die U-Bahn-Station, S-Bahn-Station am Hauptbahnhof unterwegs war, sah man eben dieses Klientel. Ich kannte es sehr genau und wusste, sozialer Beruf, das ist ja ganz okay, aber mit dieser Gruppe muss man ja nicht arbeiten. Aber oftmals kommt alles im Leben anders. Und ich behaupte sogar, das ist von Gott geführt. Er hat mich eben nicht an einen Schreibtischjob geführt, er hat mich nicht irgendwo ins Büro, ans Gericht oder sonst wohin geführt, sondern er hat mich genau in eine solche Arbeit gestellt. Ich war dann 5 Jahre lang unterwegs in der aufsuchenden Sozialarbeit unter Obdachlosen, eine christliche Einrichtung in Frankfurt. Und wir haben 2 Ziele verfolgt. Zum einen wollten wir natürlich ganz pragmatisch helfen. Wir hatten Ärzte, Krankenschwestern. Wir sahen uns so als Basisambulanz, als Bindeglied zwischen der Straße und den Krankenhäusern. Und das andere war, dass wir wussten ganz genau, es hilft nicht nur außen zu helfen, dem Körper zu helfen, sondern auch die Seele. Der Seele musste geholfen werden. Und darin sahen wir unsere Aufgaben. Und das war sehr spannend. Ich hatte mit ganz, ganz vielen verschiedenen Obdachlosen zu tun. Das war insofern sehr spannend, weil ich festgestellt habe, es gibt eigentlich nicht den Grund, warum jemand obdachlos wird, sondern es gibt viele, vielfältige Gründe. Ich hatte einen Rechtsanwalt, der hatte unter dem Balkon seiner ehemaligen Kanzlei gewohnt, sozusagen. Ich hatte technische Zeichner, Spediteure, Millionäre. Leute, die auf dem hohen Konto 9 Millionen hatten und doch auf der Straße lebten. Ich hatte also wirklich sehr unterschiedliches Publikum. Aber was bei allen gleich war, ist, das waren Wesen, die zutiefst verletzt waren, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens irgendein Geschehnis hatten, was sie dazu führte. verletzte Wesen. Wesen, die in sich so gebrochen waren, dass sie gar kein Selbstbewusstsein mehr hatten. Und diese Frage, die hier in diesem Text, da kommen wir nochmal drauf zurückgestellt wird, willst du überhaupt mich heilen? Das ist eine Frage, die ich also auch aus dieser Arbeit kannte. Willst du überhaupt? Wie kommt so jemand wie du auf die Idee, uns helfen zu wollen? Mit uns will doch eh keiner was zu tun haben. Diese Obdachlosen seiner Zeit, denen ich begegnet bin, hatten auch Hautkrankheiten. Und das erinnerte mich eben genau an diese Geschichte in Lukas, wo dieser Leprakranke eben durch sein Aussehen, durch sein Dasein quasi erkannt wurde. Das Interessante war, dass auch die Obdachlosen rochen. Und man hat sie von Weitem gerochen. Keiner wollte sich ihnen nähern. Keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Und genauso war es eben hier in dieser Geschichte mit den Leprakranken. Keiner wollte seiner Zeit was mit diesen Leuten zu tun haben. Das war ganz interessant. Ich will ein bisschen weiter ausholen, denn ich denke, diese Geschichte kann man nur verstehen, wenn man auch das Leben eines Leprakranken zur Zeit Jesus versteht. Das erste Anzeichen von Lepra ist, dass es mit Schlappheit und Gelenkschmerzen anfängt. Sie brauchen jetzt keine Angst haben, das könnte auch eine Grippe sein. Aber das Anzeichen war dasselbe, eine Geschwächtheit. Dann erkennt man, dass es eben Haut und Nerven anfällt. Erste Anzeichen sind Hautverfärbung. Es bilden sich Knötchen auf der Haut, nicht nur auf der Haut, sondern auf den Stimmbändern auch. Das heißt, seinerzeit waren Leprakranke oft auch heißer. Deswegen muss man sich vorstellen, als der Leprakranke Jesus begegnet ist, der hat nicht in voller Stimme geschrien, sondern mit Sicherheit mit einer kränkelten und einer heißeren Stimme. Leprakranke fingen auch an zu riechen. Da, wo Haut kaputt ging, da, wo der Körper quasi, ja, man kann sagen, verfault, da fängt der an zu riechen. Wenn Nerven befallen werden, kommen Folgekrankheiten. Denn wenn man nervenkrank ist, spürt man oftmals Berührungen nicht mehr. Man klemmt sich die Finger. Also es war an der Tagesordnung seiner Zeit Quetschungen, Verbrennungen und wirklich offene Wunden an dem Körper eines Leprakranken. Keiner wollte mit diesen Leuten etwas zu tun haben. Und zur Zeit Jesu war das noch mal schwieriger, denn es gab Hygienigkeitsregelungen. Sie müssen das mal nachlesen, Mose 13, was getan werden musste, damit man eben sich nicht ansteckte an diesen Leuten. Man musste zerrissene Kleidung tragen, man musste die Haare offen tragen, den Bart musste man wachsen lassen, man musste unrein ausrufen, man wohnte ghettoisiert vor der Stadt, vor dem Ort, die verseuchten Häuser mussten abgerissen werden und. Es war also ein riesen Umgang mit diesen Leuten zu organisieren. Und es kamen weitere Regeln dazu. Die Rabbis haben noch weitere Regeln geschaffen, wie mit diesen Menschen umzugehen ist. Und das Schlimmste war für einen Leprakranken, und das ist gleich auch wie mit den Obdachlosen aus Frankfurt, das Schlimmste war, wenn man eine solche Krankheit hatte, wenn einem so etwas passiert hat, hatte man über sein Leben ein Stigma. Denn du hast irgendetwas getan und das ist jetzt die Folge davon. Das heißt, man hatte nicht nur an seinen körperlichen Leiden zu leiden, sondern man hatte automatisch schon daran zu leiden, dass man überlegte, was habe ich in meinem Leben getan, dass ich diese Krankheit als Bestrafung jetzt abbekommen habe. Und jetzt versetzen Sie sich doch mal in einer solchen Geschichte in einen Leprakranken. Keiner berührt Sie. Kein Zärtlichkeitsaustausch. Kein Umarmen von Familienangehörigen. Keiner gibt die Hand. Niemand darf sich Ihnen begegnen, darf Ihnen begegnen. Als Isolierter stumpft man ab. Man verliert jegliches Selbstwertgefühl. Man verliert Hemmschwellen, das Herz ist kaputt, es ist ausgetrocknet wie ein ausgetrockneter Schwamm. Und das ist genau die Situation, wo Jesus jetzt in das Leben dieses Mannes hineinbricht. Und erst wenn man das versteht, versteht man, warum das passiert, was in dem Text jetzt in den folgenden Sätzen quasi passiert. Und Jesus tut etwas, das war eigentlich das Schlimmste seiner Zeit, was man tun konnte als Jude. Und aus hygienischer Sicht, er kam ihnen nahe. Und das ist die erste Weihnachtsbotschaft. Gott kommt uns nahe. Leprakranke waren ja immer Leute, von denen man Abstand halten musste. Es stand sogar unter Strafe, ihnen zu nahe zu kommen. Und erst recht die Rabbis durften eben mit diesen Leuten keinen Kontakt haben. Wenn man Lehrer oder Meister war, dann war es noch viel, viel enger. Dann durfte man erst recht nicht mit dem Fußvolk und erst recht nicht mit Leprakranken in Kontakt kommen. Da gab es keine Chance. Sie waren eben was Besseres. Rabbis seiner Zeit durften mit so einem Volk, mit dem Fußvolk nicht in Kontakt kommen. Jesus hält sich nicht daran. Und von ihm spricht man ja auch von einem Rabbi. Was hat Jesus als Rabbi, was die Rabbis seiner Zeit nicht hatten? Ich glaube, dass er genau das gelebt hat, diese unglaubliche Nähe. Und da unterscheiden wir uns von allen Weltreligionen. Denn es gibt keine Götter, denen man so nahe kommen kann als unserem Gott. Jesus ließ die Kinder an sich heran. Er ließ es zu. Die Jünger wollten sie abwimmeln. Er ließ Betrüger und Zöllner an sich heran, also Mafiosis. Er hatte mit Prostituierten zu tun. Er sprach zum gewöhnlichen Fußvolk. Und er war immer mit einfachen Leuten im Gespräch. Jesus war nahbar. Und ich glaube, das war es genau, was die Rabbis seiner Zeit nicht hatten. Diese unglaublich tiefe Liebe, diese unglaubliche, nicht menschliche Liebe, sondern diese unglaubliche Gottesliebe. Und das ist die Botschaft, die Weihnachten auf die Erde getragen wird. Diese Liebe hat Bestand und diese Liebe hat Qualität. Er hätte alles tun können. Gott hätte alles, er hat alle Freiheiten. Er ist Gott, er ist heilig. Er hätte die Erde nehmen können, als er sah, was für ein Dreck und was für ein Leben auf dieser Erde existiert und sagen könnte, ich stelle das einfach hinten rechts ins Universum. Hätte er tun können. Aber das ist eben genau der Liebesbeweis, dass sich Gott durch seinen Sohn nahbar machte. Und das merkte der Leprakranke. Das merkte er. Ich glaube, dass das für ihn überhaupt nicht verständlich war, dass er überhaupt so nah an Jesus herankommen durfte. Und nur so lässt sich auch die Frage vom Leprakranken auch erklären. Willst du überhaupt? Ich glaube, dass der Leprakranke geglaubt hat, Jesus kann ihn heilen. Davon war ich überzeugt. Aber er glaubte es nicht, dass Jesus ihn heilen will. Und das hat er gespürt in seiner Trockenheit. Das ist jemand, dem kann ich nahe kommen, mit dem kann ich meinen Sorgen, meiner Not, mit all dem, was vielleicht auch Weihnachten auf mich familiär und ähnliche Dinge eben auf mich einschlägt. All diese Dinge kann ich ihm geben, ich kann ihm nahe kommen. Er sagt nicht, ich bin beschäftigt mit Geschenken, ich bin beschäftigt mit dieser kontaminierten Welt, ich habe keine Zeit für dich, sondern er sagt, ich habe Zeit, du kannst mir nahe kommen. Und dann passiert's, er wirft sich nieder und will sich dann von Jesus heilen lassen. Er fragt erst und will sich dann heilen lassen. Ich denke, da können wir von Jesus ganz viel lernen. Da können wir wirklich viel von ihm lernen. Und das kann eine Weihnachtsbotschaft sein. Diese Nahbarkeit, das kann eine Weihnachtsbotschaft sein, die wir jetzt leben können in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, bei den Kollegen, auf der Arbeit, dann im Januar in der Schule. Wie begegne ich Menschen? Dürfen sie mir nahe kommen in meinem Leben? Wie ist das mit dem Nachbarn, der sonst eigentlich nur dumme Sprüche drauf hat? Darf der mir jetzt nahe kommen? Darf er zu mir kommen? Wie begegne ich den, der nur über so flache Dinge redet? Darf er auch mal mit mir über ein anderes Thema reden? Darf er mir nahe kommen? Wie gehe ich mit einer Familie in meiner Gemeinde um, wo es ein verhaltensauffälliges Kind gibt? Darf da mal die Veranstaltung gestört werden? Kann mein Freund, meine Ehefrau, mein Kind mir wirklich alles sagen? Habe ich Zeit in dieser Zeit für meinen Freund, wenn er sein Herz ausschütten will? Wie begegne ich Menschen in der Gemeinde, die Entscheidungen leben? Spreche ich ihnen ihre Geistlichkeit ab? Stemple ich sie ab? Oder höre ich zu, was wirklich ihre Probleme waren? Wie reagiert Jesus auf Kontakt mit einem verseuchten Menschen? Bis jetzt hat er noch gar nicht reagiert. Er ließ den Mann nur an sich herankommen, nahe sein. So, und was passiert jetzt? Wenn Sie in den Text reinschauen, was passiert jetzt? Wenn ich diese Frage stelle, kommt zu 90% die Antwort, ja, Jesus heilt ihn jetzt. Das stimmt nicht. Jesus heilt ihn jetzt nicht. Was macht Jesus? Und jetzt kommt es in der Geschichte zu einer Tat, zu einem Vorgehen, was sehr ungewöhnlich ist. Im tiefsten Grunde war es das Todesurteil eines Menschen. Nämlich, er heilt ihn nicht, sondern er berührt ihn. Wenn Jesus ja schlau gewesen wäre, hätte ihn erst geheilt, dann hätte er sich nicht mal angesteckt. Das wäre ja logisch gewesen. Warum fasst er ihn erst an und heilt ihn dann? Wenn man in den griechischen Urtext schaut, dann weiß man auch, dass es nicht nur um eine laissez-faire Handauflegung ging oder auf irgendein Hallo, wie geht's dir, ein Handdrücken, sondern der Urtext lässt erahnen, dass es darum geht, dass auf einmal über diese Berührung absolut tiefer Segen und Heilung in das Leben dieses Mannes hineinkommt. Warum? Er war isoliert. Er war einsam. Im tiefsten Grunde wusste Jesus genau, das, was er jetzt brauchte, ist nicht eine einfache Heilung und weg mit dem Problem, sondern er wusste, es ist tiefer. Er braucht die Berührung in seiner Isoliertheit, in seiner Einsamkeit. Und Jesus ist mutig und berührt ihn, egal was andere zu dem Thema sagen. Und wir wissen und wir lesen in der Bibel an vielen Geschichten, dass Jesus auch auf Entfernung heilen konnte. Wir wissen von dem Offizier aus der Ferne, wo Jesus eben geheilt hat. Wir hören das, aber in dieser Geschichte macht er es nicht. Er berührt. Und ich glaube deswegen, weil er wusste, das, was jetzt dieser Mann braucht, ist nicht eine billige Heilung, sondern die Berührung, die Heilung von innen. Er wusste, Jesus wusste, wie tief verletzt dieser Mann war, wie ausgetrocknet dieser Schwamm war. Er wusste es ganz genau, dass das, was jetzt dieser Mann braucht, eine persönliche Berührung ist. Gott ist berührbar. Und auch das ist die Weihnachtsbotschaft. Er will uns berühren. Er will nicht nur, dass wir Weihnachten mit Geschenken und tollen Dingen feiern und mit allen pompösen Dingen, sondern er will uns dieses Weihnachten berühren, ganz persönlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für Sie einfach auch mal eine Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich will Weihnachten dieses Jahr so feiern und mich von dir berühren lassen. Ich möchte, dass du mir Dinge in meinem Leben aufweist, mir Wegweisung gibst. Ich weiß nicht, was Sie heute Morgen belastet, da, wo Ihr Problem steckt, da, wo Sie quasi Schmerz erleiden. Aber das kann ich Ihnen heute Morgen zusprechen und das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott ist nicht nur nahbar, sondern er will Sie auch berühren. Für Jesus gibt es eben keine Unberührbaren, keine Menschen, die nur dreckig sind, unansehnlich sind, riechen oder was auch immer, sondern er will Sie und er will mich heilen, von innen heraus. Er will mir Selbstwertgefühle geben. Er will mich stabilisieren. Er kennt meine echten Nöten und das, was wirklich mich beschäftigt. Er will mich eben ganzheitlich berühren. Und das ist etwas, was Weihnachten ausmacht. Das ist etwas, wo ich merke, das ist genau Weihnachten. Da ist einer, der nahbar, berührbar ist, der Mensch geworden ist, sich auf den Weg machte, ganz so zu sein wie du und ich und wirklich mit Menschen Kontakt zu haben. Auch hier können wir von Jesus viel lernen. Wie ist es mit dem Gemeindemitglied XY, der genau heute nach dem Gottesdienst von mir einen festen Händedruck oder eine Umarmung braucht? Oder ich frage einfach mal, haben Sie heute Morgen schon Ihre Frau oder haben Sie Ihren Mann heute schon umarmt? Also ich noch nicht, aber ich bin einfach zu früh aufgestanden, um herzufahren. Aber die Frage muss man mal stellen. Haben Sie Ihren Kind heute schon über die Haare gestreichelt? Was ist, wenn mein Kind draußen im Kindergottesdienst war und ein wenig eingematscht war und es kommt mit offenen Armen auf mich zugerannt? Bin ich da jemand, der berührbar ist? Es geht mir nicht um die billige Berührung. In der Jugendarbeit merke ich das immer wieder. Wenn ich in die Jugendarbeiten komme, gibt es so Jugendarbeiten, die umarmen sich und knutschen sich links und rechts. Und das ist so eine Berührung, die ich mir immer wieder feststelle. Das ist eine oberflächliche Berührung. Ich glaube, das, was unser Bibeltext hier an der Stelle sagt, ist die tiefe Berührung. Ich habe mal diese Predigt gehalten im Saarland, da kam nach dem Gottesdienst, also ich bin ja auch schon groß, ne? Aber da kam ein Mann auf mich zu, der war noch mal einen Kopf größer, noch mal breiter als ich und der ließ mich quasi nicht nach hinten rausgehen, da schnappte er mich und umarmte mich in vollen Zügen. Es geht mir nicht um die schnelle, oberflächliche Berührung. Es geht mir um die tiefe Berührung. Das lebt hier Jesus vor. Es geht mir um die liebevolle Berührung. Das ist Weihnachten, die liebevolle Berührung. Und ich komme zum letzten Punkt. Den habe ich mal so genannt. Jesus ist immun, aber steckt trotzdem selber an. Oder? Weihnachten ist der absolute Liebesbeweis eines Königs. Ich stelle mal die These heute Morgen auf, Jesus war hochgradig ansteckend. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und der Start seiner ansteckenden Geschichte ist Weihnachten. Und wenn Jesus heilte, berührte, nahbar wurde, dann hörte die Geschichte nicht auf, sondern sie begann in der Regel. Jesus steckt mit Gesundheit und mit Liebe an. Und das zettelt eine Epidemie an. Das zettelt eine Epidemie an und kann mein Umfeld und mein Drumherum verändern. Und das ist ein Weihnachtsfest, was wirklich gesundheitsbringend sein kann und was vor 2000 Jahren eben begann. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Märchen von dem Philosophen Sören Kierkegaard kennen. Ich will Ihnen das mal erzählen. Sollte man eigentlich bei einer Predigt nicht machen, ein Märchen erzählen, aber Kierkegaard hat es geschafft, mit diesem Märchen die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Und zwar ist das eine Geschichte von einem König, der fürchterlich verliebt ist. Der wohnt in einer Burg, hat allen Reichtum, alle Größe und er muss eigentlich nicht seine Burg verlassen. Und er hat nur ein Problem. Er hat sich fürchterlich verliebt. Der große König hat sich fürchterlich verliebt in eine Frau, die außerhalb des Schlosses wohnte, eine Bäuerin. Und das ist natürlich fürchterlich. Wie kann ein großer, heiliger König einer Bauersfrau begegnen, die ganz anders ist als er und wo er doch große Liebe in sich hatte? Und das ist schlimm. Er konnte nicht aufhören. Er hat sich schrecklich verliebt. Und was macht er? Er holt sich Ratgeber aus dem ganzen Land, lässt sie an das Schloss kommen und fragt seine Weisen, was soll ich tun? Das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Aber was soll ich tun? Ich habe mich verliebt und ich will diese Frau für mich gewinnen. Was soll ich machen? Und da sagt schon der erste Gelehrte, zwingen. Du kannst sie einfach zwingen. Du bist doch König. Du kannst doch alles machen, was du willst. Du hast doch jede Chance. Du brauchst nur einen Befehl aussprechen und sie wird es tun. Befehl es einfach. Und da sagt der König, nein, das ist eigentlich nicht mein Weg. Wenn ich ihr es befehle, dann ist es eben keine echte Liebe. Dann ist es ein Befehl. Das ist unecht. Das Herz dieses Mädchen öffnet sich nicht für mich. Und dann sagt ein anderer, du bist doch reich, du bist doch König. Überhäuf sie mit Geschenken. Das kommt immer gut bei Frauen. Überhäuf sie mit Geschenken. Schick ihr Blumen, schick ihr kostbare Güter, mach sie reich und sie wird so geblendet sein von deinem Reichtum, dass sie dich lieben wird. Und der König dachte darüber nach und sagte, nein, das mache ich nicht. Da würde ich mir die Liebe erkaufen. Aber es wäre keine echte Liebe, ich wünsche mir echte Liebe. Und der dritte Weise sagt, naja, du kannst sie doch einfach in den Adelstand erheben. Das ist doch ganz einfach. Du hast doch die Macht, du kannst einfach sagen, ich erhebe dich hiermit in den Adelstand. Und auch hier sagt der König, nein, das mache ich nicht. Das ist alles nur erkauft, das ist alles nur erlogen, das ist manipuliert. Das will ich nicht. Das ist keine echte Liebe. Und wie das einem so ein Märchen ist, er verzagte in seiner Liebe, ist natürlich ganz klar, und dachte darüber nach, wie gewinnt er jetzt diese Frau? Und eines Tages kommt er auf die Lösung. Er legt alles ab. Seinen Mantel, seinen purpurnen Mantel, sein Zepter, schleicht sich nachts aus dem Schloss, geht nicht gleich zu dieser Frau, sondern wird ganz einfacher Mensch. Er lernt, wie es ist, Kartoffeln zu säen und zu ernten. Er lernt es, wie es ist, mit Händen zu arbeiten. Und er gewinnt auf eine echten, natürlichen Art und Weise ganz authentisch dann die Liebe dieser Bauersfrau. Und wie könnte es anders sein beim schönen Märchen? Natürlich, sie heiraten und leben natürlich für alle Ewigkeit auf diesem Schloss. Ich finde, so wie Sören Kierkegaard dieses Märchen erzählt, das ist Weihnachten. Genau das ist Weihnachten. Gott hätte alles tun können. Er hätte befehlen können, kaufen können, organisieren, reagieren können. Was Gott macht, ist in voller Liebe Mensch zu werden. Nahbar zu sein, berührbar zu sein. Er hätte sagen können, sollen sie doch ihren Müll da unten ersticken. Sie wollten es doch nicht besser haben. Hätte er sagen können. Und wie schnell sind wir dabei, aber warum macht Gott das so und so? Warum macht das Gott so und so? Ich kann nur von dieser Liebe berichten, die ihn ganz zum Menschen macht durch seinen Sohn. Jesus ist kein Grünschnabel. Er ist sich nicht zu schade für uns. Er kommt als König und zieht seine Kleider aus, legt den himmlischen Reichtum ab und kniet sich in die Kontaminierung dieser Erde. Und sein ganzes Leben war Zeugnis eben davon, dass er diese Liebe in das Leben brachte. Stellen Sie vor, Sie fahren in Urlaub, vielleicht jetzt in Winterurlaub. Und Sie sitzen auf einer Almhütte und da sitzt man merkt das ja immer, wenn Leute sind, die kommen aus demselben Ort wie man selbst. Und das ist natürlich ein großes Hallo, ich komme aus Lora oder aus Mornshausen oder wie auch immer. Und dann kommen Sie ins Gespräch und die Leute wissen noch nicht, dass Sie fromm sind und Sie wissen auch nicht genau, wo die wohnen. Aber irgendwie kommen diese anderen Touristen auf das Gespräch auf die Kishona-Gemeinde in Mornshausen. Und sie sagen, wie die miteinander umgehen, so liebevoll. Den kann man nahe kommen. Das ist so schön, da wollen wir nach unserem Urlaub hingehen. Würde das nicht runtergehen wie Öl, wenn Sie so etwas hören würden? Sollte das nicht tatsächlich das Erkennungszeichen sein unserer Gemeinde? Sollte das nicht die Weihnachtsbotschaft sein, die uns jetzt in den nächsten Tagen begleitet? Sind wir relevant für unseren Ort durch die Liebe Gottes an uns? Ich zitiere zum Schluss John Ortberg. Das Geheimnis eines wahrhaft geistlichen Lebens besteht darin, sich nicht von der Sünde und Leid zu isolieren. Das wäre unmöglich, selbst wenn wir es wollten. Jesus lebte auf demselben verseuchten Planeten wie wir alle, aber er war gegen alle Ansteckungsgefahren immun. Unser Immunsystem dagegen ist total zusammengebrochen. Wir leiden sozusagen an einer geistlichen Abwehrschwäche. Das Geheimnis besteht darin, so mit dem Leben Jesu erfüllt zu sein, dass wir nicht von der Welt infiziert werden, sondern stattdessen die Welt mit dem Geist Gottes anstecken. Das ist Weihnachten. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Stecken Sie Ihr Umfeld mit dieser Weihnachtsbotschaft an. Lassen Sie sich zum einen berühren, kommen Sie Gott nahe und wirken Sie dann auf andere hochinfektiös. Geben Sie die Liebe, die Sie von Jesus erhalten haben, weiter. Lassen Sie uns mit der Liebe Jesu andere anstecken und ihnen Freudenskeime, Glaubensviren und Überzeugungsbakterien geben. Bringen Sie eine Weihnachtsepidemie mit Jesus in Gang. Amen.